Staat, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Hallo, herzlich willkommen zu Folge 4 des Podcasts Staat, Sex, Amen. Ja. Neben mir Imre Grimm, mein Name ist Christian Tietz. Und wir wollen Sie und euch heute wieder durch die Hitze führen.
Ja, ist ein bisschen die Sommerausgabe von Staatsexamen direkt aus der Stierkampf-Arena in Mallorca. Wir stehen in langen, weiten Leinen, weißen Leinenanzügen hier vor den Mikrofonen. Ja, mein Lieber.
40.000 Zuschauer sind um so uns herum, jubeln uns zu. Die Stiere sind schon ganz aufgeregt.
Die Stiere haben alle Mundschutz, muss man sagen.
Das ist richtig. Das könntest du eigentlich auch machen.
Sprich doch mal mit Mundschutz.
Ich meine, der Aufregerthema eigentlich, der Tage ist ja...
Das, mein Schatz, das Aufregerthema.
Habe ich gesagt,
ja.
Der?
Ja.
Ist
nicht so schlimm.
Der Aufreger.
Ja, so geht's.
Oder auch das Aufregerthema der letzten Tage. Olaf Scholz, oder?
Olaf Scholz
wird Kanzlerkandidat der SPD. Welche
Olaf Scholz will Kanzler werden. Ist ungefähr so aussichtsreich wie Klaus Meine will größer werden, finde ich. Also, ja. Aber er hat es gesagt und es ist nun raus und es geht jetzt offiziell los. Der Wahlkampf hat begonnen.
Das Interessante ist ja, er hat es nicht gesagt.
Ja.
Sondern Saskia Sasken.
Ja.
Oder auch Saskia Esken.
Ja.
Und Norbert Walter Borjans.
Haben ihre Niederlage eingestanden.
Letztendlich ihre Niederlage eingestanden nach so kurzer Zeit und gesagt, dann soll es halt der Scholz machen.
Stell dir vor, du bist die SPD. Nee. Du bist die SPD und du liegst in den Umfragen so bei 15% und am Sonntag sagt deine Vorsitzende noch, ein grüner Kanzler wäre auch okay, wäre nicht so schlimm. Und einen Tag später benennst du dann den Mann zum Kanzlerkandidaten als SPD, den du vor ein paar Monaten noch ganz heftig vor Schienbein getreten hast. Olaf Scholz, die letzte Patronin der SPD. Kann das was werden?
Sagen wir mal so, wer soll es sonst machen?
Genau, es macht in der Not macht es auch ein Mann, der aussieht wie ein Klempner aus dem Heinz-Rühmann-Film. Das ist kein Problem. Ja, weißt du, irgendwo zwischen Lichtgestalt und Tranfunzel. Olaf Scholz.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Problem ist gar nicht so unbedingt Olaf Scholz. Das Problem ist die Glaubwürdigkeit der SPD. Also ich meine, musst du dir jetzt mal überlegen, dass da tritt so ein...
Altes Denken, Christian.
Altes Denken?
Altes Denken.
Okay, Entschuldigung. Ja. Ich sag's trotzdem mal. Ne?
Weißt du, wie du heute denkst? Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Sag's erst mal.
Ja, ich meine, da tritt so ein Duo an, ja, ne, für einen Parteivorsitz und sagt, eine unserer zentralen Aussagen ist, wir müssen die Große Koalition endlich beenden. Wir brauchen wieder eine linke Politik. Dann sind sie gewählt und was machen sie? In der Großen Koalition bleiben. Also eigentlich an dem Tag, das war ungefähr, glaube ich, weiß ich nicht
16
mehr,
Stunden nach ihrer Nominierung etwa.
Fünf Tage danach oder so, hätten sie eigentlich schon wieder zurückgetreten müssen.
Ja.
Und jetzt merken sie plötzlich...
Sie merken vor allem, dass sie, was mit ihnen kein Staat zu machen ist, dass keiner von ihnen jemals dieses, hatte ich fast Charisma gesagt. Gesine Schwan, die ja auch SPD-Vorsitzende werden wollte, damals hat gesagt, ja stimmt, Scholz fehlt's an Charisma, aber er sollte sich, ihr Tipp, wörtliches Zitat, er sollte sich einfach mit mehr Leuten umgeben, die etwas charismatischer sind.
Ja, das ist ein tolles
Konzept.
Wer ist das in der SPD?
Das ist ein tolles Konzept. Das ist die große Frage. Das ist so, als wenn du im Sternerestaurant Filet Mignon bestellst und dann kriegst du ein Knäckebrot. Und der Kellner sagt, ja, wo ist das Problem? Das Knäckebrot hat in der Küche ganz lange neben dem Filet Mignon gelegen. Geht doch.
Ja. Aber also würdest du jetzt sagen, Olaf Scholz ist nicht charismatisches Knäckebrot?
Ja, Olaf Scholz ist, sagen wir mal so, Merkel war ja nun auch nicht gerade Beyoncé. Ne? Aber also ich glaube, die Deutschen mögen das, wenn ihre Kanzler so ein bisschen nach Arbeit aussehen. Einfach. Also, dass die nicht so Glamour-Typen sind, sondern die sehen einfach so ein bisschen nach Knäckebrot aus. Ich glaube, die Deutschen wählen auch ein Knäckebrot zum Kanzler. Der Knäckebrot-Kanzler. Ich glaube, das geht.
Ich finde das ja ehrlich gesagt ganz sympathisch, dass nicht wie in anderen Ländern, ich werde jetzt keinen Namen nennen,
nein,
aber zum Beispiel Schauspieler oder so.
Immobilienmakler?
Ja, danke, das Wort
gerne
hat mir gefehlt.
Ja.
Präsident werden können, nur weil sie vielleicht wahnsinnig gut aussehen oder beliebt sind oder einfach Schauspieler sind. Sondern Knäckebrot, sachliche Politik, das ist ja erstmal überhaupt nicht schlecht.
Normalerweise ist es so, dass man als Wähler sagt, das sei einem total wichtig und am Ende wählt man dann aber doch den man am nettesten findet. Also das ist ja Sympathie, das sind ja Sympathiefragen und bei den Sympathiepunkten war Scholz jetzt nicht gerade ganz weit vorne, ne? Vor Corona. Sagen wir mal, karrieremäßig einfach den Arsch gerettet. Das ist so.
Das kann man so sagen. Ich meine, die beliebteste, es ist ja sowieso so ein kleiner Treppenwitz, dass sie eigentlich die beliebteste Politikerin, die, glaube ich, auch die Mehrheit einfach wieder zur Kanzlerin wählen würde, nicht mehr antritt.
Ja.
Also und Scholz...
Gut, das ist ja auch damals, die SPD ist ja talentiert darin, beliebte Politiker normalerweise abzusägen, wie sie das bei Gabriel getan hat, dem beliebtesten SPD-Politiker, den wir hatten. Spielte damals ja keine große Rolle. Jetzt
vergiss mal Willy Brandt nicht.
Da war ich noch nicht geboren. Und jetzt sagt die SPD, ist doch echt wichtig, dass man also auch ein bisschen populär ist und so. Also das mit diesem Populären, das müssen wir uns wohl doch so ein bisschen drauf schaffen irgendwie, weißt du?
Ja.
Und so machen sie es, macht es eben der Wummsmann. Ist doch gut.
Findest du das vielleicht als Problem, dass, also Suggestivfrage.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Ja?
Ja, was denn? Dass sie die so früh, die ja! Entscheidung so früh getroffen haben. Ja, ehrlich gesagt finde ich das ein Problem.
Ja, ich auch.
Ich glaube, die einzige Vorgabe, die sie diesmal hatten, was den Wahlkampf angeht, war, ich glaube, auf diesem Zettel, wo steht, Wahlkampfstrategie 2021, steht nur drauf, alles anders machen als damals. Einfach alles. Und das betrifft eben auch die frühe Kürung. Kür, wie sagt man?
Kyrie? Marie Curie, das ist französisch. Das war die
genau.
Kürierende damals.
Kürische
Nährung. Bei der französischen Kommunalwahl.
Genau. Alles anders machen. Polnisch. Ich glaube, das ist das einzige wirklich strategische Ziel, was sie diesmal ausgegeben haben. Und das ist halt Schritt 1 davon.
Aber erstens kommt man jetzt in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie wieder also zunimmt, die Covid-Fälle zunehmen, kommt man jetzt plötzlich mit so einer Kanzlerkür und man denkt sich, eigentlich haben wir doch gerade andere Sorgen. Und zweitens haben jetzt also alle, sowohl parteiextern als auch, was ja in der SPD immer sehr, sehr wichtig ist, auch parteiintern, knapp 13 Monate Zeit, einfach mal Olaf Scholz zu demontieren.
Ja, aber du kannst ja mit dem Wahlkampf auch nicht warten, bis Corona vorbei ist, oder Corona netterweise mal 2 Monate Luft lässt, damit man dafür Aufnahmekapazität hat.
Das stimmt, aber es ist doch überhaupt keine Notwendigkeit, Olaf Scholz jetzt zu nominieren.
Wie gesagt, die Strategie besteht, glaube ich, darin, so früh wie möglich, sie wollten, glaube ich, einfach Erster sein. Sie wollten sagen, wir sind die Ersten und das haben sie halt geschafft. Mhm. Das ist für sie halt schon ein Schritt, Schritt 1 der Strategie, alles anders machen.
Also das ist ja immerhin schon mal, sagen wir mal, so ein Unterschied zu den letzten Wahlen, dass sie überhaupt eine Strategie haben.
Das würde ich so unterschreiben. Ich meine, es gibt ein wunderbares Buch. Hast du das Höllenritt Wahlkampf mal gelesen von Frank Staus?
Nein.
Fantastisches Buch über einen SPD-Wahlkampf. Sehr zu empfehlen. Schon ein paar Tage alt, aber es ist ein super Insider-Bericht, der über das Innenleben einer Partei im Wahlkampf berichtet. Ganz großartiges Buch.
Kevin Kühnert hat übrigens gesagt, ja? Ihr Ziel sei eine Mehrheit links der Mitte. Kevin Kühnert, wir erinnern uns, war ja also auch ein großer Olaf Scholz-Gegner.
Ja, ja.
Jetzt sagt er, Ziel sei eine Mehrheit links der Mitte. Und dann kommt das wörtliche Zitat. Vielleicht ist es dann eben auch ein Olaf Scholz, der mehr als jemand anderes dazu in der Lage wäre, so ein Bündnis zu ermöglichen und tatsächlich auch mehrheitsfähig zu machen. Meinst du, die glauben, was sie sagen?
Teilweise glauben sie manches von dem, was sie eventuell sagen. Sie glauben aber, glaube ich, viel mehr noch daran, was sie nicht sagen und was aber mitschwingt. Und ich glaube, es ist ein Irrtum, oder es ist zum Beispiel, es ist nicht erwiesen. Man sagt ja immer, Scholz gehört zum rechten Flügel der SPD. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das überhaupt so stimmt. Er war das, der Anfang der 90er, der Taz zum Beispiel, zur Gründung einer Genossenschaft geraten hat. Das war Olaf Scholz.
Ja, das ist ja schön, aber kannst du dir vorstellen, dass der Wunsch von Saskia Esken und Herrn Walter Borjans...
Jetzt hast du es richtig gesagt.
Danke.
Bitte. Das war vorhin auch... Total richtig, ja.
Natürlich mit Absicht.
Ja.
Es war ein so, satirisches klar. Element.
Knickknack.
Ja. Ich weiß schon, doch. Wie die...
Schieß los.
Egal. Was ich jedenfalls sagen wollte, ist, also deren Wunsch, ja, der Parteiführung, vielleicht auch mit der Linkspartei ein Bündnis einzugehen, wird doch von... Kannst du dir vorstellen, dass Olaf Scholz ein Linksbündnis mit den Linken eingeht? Oder?
Um Kanzler zu werden, ja. Um Kanzler zu werden, macht er. Das ist ein Machtpolitiker, der möchte gerne Kanzler werden. Das hat er gestern unmissverständlich vorgestern, also im Moment der Sendung vorgestern, unmissverständlich gesagt. Ich will gewinnen, ich habe ihm das abgenommen in dem Moment.
Alles andere wäre ja auch komisch gewesen. Hallo, ich bin der neue Kanzlerkandidat, aber gewinnen will ich nicht.
Ne, stell dir vor, er hat ja auch gesagt, wie seine Parteivorsitzende, hallo, ich möchte Kanzlerkandidat der SPD werden, aber ein grüner Kanzler ist auch super. Das finde ich, das hätte mir gut gefallen.
Das ist auch gut, ja.
Sag mal, apropos Grün.
Ja.
Nächstes Thema.
Na?
Draußen, also mein Garten sieht aus wie die Wüste Gobi inzwischen.
Ja.
Thema Hitze.
Ach was.
Kann man bei 30 Grad wirklich schlechter denken als bei 20 Grad? Was macht die Hitze wirklich mit dem Gehirn? Christian, du hast da ein paar Fakten mitgebracht.
Ja, die musste ich mir aber aufschreiben, weil bei der Hitze das Gehirn nicht so richtig funktioniert.
Ah, ja, ja, verstehe.
Kann man sich ja nicht so merken. Aber nein, es ist so, also ich meine, unser Körper funktioniert ja am besten bei 37 Grad Celsius.
Richtig.
Etwa.
Etwa, ne? Ja. Das Gehirn aber bei 18 bis 22 Grad.
Ja.
Ja.
Ach.
Ja, hab ich jetzt wieder im Internet.
Bei 18 bis 22
Grad. Ja, da ist darüber und darunter ist mit Einschränkung zu rechnen. Das ist so.
Jedenfalls gibt es so Temperatursensoren, ja, in unserem Gehirn.
Ah.
Da ist so eine kleine Blutkreisschleife, da, ja, fließt das Blut.
Ja.
Und da sind so Sensoren und die sagen immer, so warm ist es, 37 Grad, super, super, super. Wenn es dann aber wärmer wird.
Ja, wir reden jetzt aber über die Körpertemperatur, nicht die Außentemperatur.
Ja,
ich rede von der Außentemperatur.
Ja.
18 bis 22 Grad Dufte.
Ach, so.
Ja.
Weil sonst wär's.
Na, 18, bei 18 Grad Körpertemperatur ist das Denkvermögen etwas eingeschränkt. Ja. Aber weiter.
Jedenfalls, sagen diese Sensoren, jetzt ist zu heiß, ne?
Ja.
Jetzt müssen wir mal ein bisschen den Körper runterkühlen.
Und dann schwitzt du.
Dann schwitzt du. Und das Blut wird umgeleitet zu anderen Organen,
Werden
die Schweißdrüsen geöffnet und so weiter.
Das Gehirn schmilzt, die Schlotzmuffen
an den Querstreben. Das kostet alles Energie, ja, und diese Energie, es geht alles von ihrer Zeit ab, wie es früher mal hieß, ne? Es geht alles von ihrer Energie ab, sagt sich dann irgendwie das Gehirn. Das Gehirn ist dann quasi so ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigt.
Und das schaltet dann?
Aber nicht mehr,
ja,
mit dem Denken.
Das heißt, es schaltet um in den Notfallmodus, so wie Apollo 13 damals. Also alles, was wir nicht brauchen, schalten wir ab.
Genau.
Ja, und dann stellt es sozusagen die Aktivität der Querstreben an den Synapsenventilen ein.
Mhm.
Und so stelle ich mir das vor, laienhaft.
Dann, genau, es werden alle Ventile aufgedreht,
ja,
sodass die Hitze aus dem Körper raus kann.
Und der Geist kippt in den anaeroben Bereich wie ein stehendes Gewässer im August, nur ohne Frösche.
Das war mir jetzt schon wieder, mein Gehirn ist gerade noch am Abkühlen.
Nee, also
den Satz habe ich nicht verstanden.
Ja, aber es ist halt einfach, das schmilzt.
Ich werde ihn nochmal nachhören.
An diesem Wochenende soll es 37 Grad werden. Das, ja, heißt, die Temperatur des menschlichen Körpers und die Außentemperatur haben dieselbe. Was bedeutet das eigentlich für die Menschheit? Verschmilzt dann alles Leben zu einem 37 Grad Klumpen oder was?
Die Grenzen verschwinden zwischen Internalität und Externalität.
Das sind Zeiten, in denen die Worte schon verdampfen, wenn sie den Mund noch gar nicht verlassen haben.
Das ist bei manchen ja auch gar nicht schlecht,
wenn
das immer so wäre.
Es ist halt einfach heiß.
Es ist sehr heiß. Weißt du, was Neurowissenschaftler herausgefunden haben?
Erzähl's mir.
Wenn du etwas Blaues anguckst,
ja,
oder etwas, was du mit Kälte assoziierst,
ja,
dann wird dein Körpergefühl auch etwas kälter.
Ist nicht wahr.
Ja. Also guck dir zum Beispiel, wenn dir richtig warm ist,
ja,
guck dir einen Schneemann an.
Guck ich dir in die Augen.
Guckst du mir, oh, das hast du aber schön gesagt.
Dann wird mir eher warm, Christian.
Och, Imre, ja, das ist schön.
Und weiter.
Schöner wird's nicht. Ich würde sagen, Fußballplatz würde ich jetzt sagen, schöner wird's nicht, geht's
nicht. Sehr gut.
Aber wir müssen noch ein bisschen weitermachen, oder?
Ich finde, ja, und ich finde, dieses mit dem Gehirn und der Temperatur, wenn du daran denkst, dass jedes Auto im Temperaturbereich von minus 40 bis plus 50 Grad einwandfrei arbeiten muss und das Gehirn sozusagen evolutionär einen ganz schmalen Leistungsbereich hat, finde ich, hat die Evolution an dem Punkt versagt. Ich finde, da ist einfach noch Luft nach oben. Und dass trotzdem das blöde Ding 20% der Körperenergie zieht, wie du gerade gesagt hast, wenn das die Grünen hören, machen die Bude dicht, kann ich nur sagen.
Ja, ne?
Das ist nicht gerade ökologisch, ökonomisch.
Aber, ja, aber um dir noch ein Geheimnis zu verraten,
ja,
es gibt noch einen Unterschied zwischen dem Hirn und dem Auto. Du kannst zum Beispiel auch mit dem Hirn nicht 600 Kilometer an einem Tag fahren und kriegst auch die Koffer von dir und deinen ganzen Kindern und deiner Frau da rein.
In das Gehirn.
Mhm.
Dafür kannst du mit dem Auto nie denken.
Daran arbeiten, ja. Dass du das demnächst kannst.
Das stimmt. Da müsste man eigentlich auch in die andere Richtung arbeiten. Also müsste auch das Gehirn mobiler werden. Wenn das Auto mehr wird wie ein Gehirn, dann muss das Gehirn auch mehr wie ein Auto werden.
Ja.
Das arbeitet ja Elon Musk. Das hatten wir letzte Mal.
Ich würde jedenfalls versuchen, dass bei meiner sowieso schon bestehenden Haarlosigkeit mein Gehirn als Cabrio durchgeht.
Ich glaube, das geht jetzt schon.
Ach was.
Und weißt du, was noch eine Folge der Hitze ist, Christian?
Na?
Immer mehr Deutsche kaufen Pools. Gerade Pools, also Pools? Schwimmbad, Schwimmbäder.
Heißt es Pools oder Pule?
Ne, Pools. Pule. Krampenpule. Nee, Pools. Also der Pool ist quasi der neue Gasgrill. Also das Renommierobjekt im häuslichen Bereich.
Pool ist...
Ja.
Ja,
das ist
Feuer und Wasser, du weißt.
Feuer und Wasser.
Antagonisten.
Und das Problem ist, wenn du jetzt bestellst, den Pool... Die sind so ausgebucht, kriegst du deinen Pool im nächsten Sommer. Das heißt, du weißt nicht, ob das ein vernieselter Pisssommer wird,
ja,
hast aber einen Pool. Und wenn du jetzt bestellst, hast du noch keinen Pool. Ein Pool kostet ungefähr 40.000 Euro, sagt ein Poolbauer. Hat er in der Wirtschaftswoche gesagt.
Mit oder ohne Wasser?
Ohne Wasser.
Also
aber dafür mit netto. Beleuchtung, Heizung, Abdeckung, alles dabei. Netto. Ne? Das Problem ist, dass gleichzeitig, ja, wie wir wissen, in manchen Gemeinden das Trinkwasser knapp wird. Jetzt frage ich mich oder dich, müssen wir Spaßwasser rationieren zugunsten von Brauchwasser?
Frag das mal lieber dich.
Dann frage ich das mal mich. Ich sage, Jürgen, spar Wasser. Also, Gott, Entschuldigung. Herrgott, war das schlecht. Ja. Nein, also ich finde, man darf nicht klagen über Hitze im Sommer, sonst darf man auch über Kälte im Winter nicht klagen. Und ich finde, dass man diese Hitze ein bisschen aushalten soll. Wenn man jetzt
aber anfängt, das war nicht die Antwort deiner Frage.
Die
Frage ist doch, ob wir Trinkwasser in irgendeiner Art und Weise
sparen können. Die Antwort ist
aber
ja.
Aber ich bin kein Wasserexperte. Kann ich denn, wenn ich Spaßwasser, wie du es nennst, spare und rationiere, dann sozusagen Trinkwasser daraus?
Ja, Wasser ist ein Solidarsystem. Wenn ich nicht meinen Rasen sprenge und der aussieht, wie ich es vorhin beschrieben habe, dann hat mein Nachbar dafür mehr Wasser zu trinken. Das ist so. Also Wasser ist ein Solidarsystem. Es ist ja nicht so, dass jeder eine eigene Leitung hat. Aber das Ganze ist ja das sind kommunizierende Röhren. Das Wasser, was ich nicht verbrauche, kann anderswo getrunken werden. Deshalb würde ich sagen, ja, wir sollten Wasser sparen. Ja. Wir sollten uns daran gewöhnen, dass in diesen heißen Sommern, die uns möglicherweise noch massenhaft bevorstehen, Wasser knapp werden kann. Und wir müssen unser Brauchwasserverhalten, glaube ich, echt anpassen. Und nicht sagen, ja, da müssen die Wasserwerke da müssen die Talsperren im Harz eben voller werden, sondern wir müssen uns daran gewöhnen, dass Wasser rationiert werden muss.
Ja.
Ist mein Appell. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Kleidung haben, die man bei heißem Wetter
ausziehen kann.
Unfallfrei anziehen, vor allem anziehen kann.
Ach so.
Anziehen kann. Ausziehen ist nicht das Problem. Anziehen. Verzweiflung von den Kleiderschränken. Du siehst das jeden Tag im öffentlichen Nahverkehr.
Ich sehe im öffentlichen Nahverkehr niemals Kleiderschränke. Es tut mir leid.
Du siehst Menschen, die klamottentechnisch nicht auf Hitzeperioden eingestellt sind. Die Standards sind inzwischen so weit gesunken, dass Menschen im Bowling-Shirt ins Büro gehen, Christian. Jetzt du jetzt nicht und ich jetzt auch nicht. Aber was ist dann der nächste Schritt? Feinripp im Meeting oder was? Ich habe schon Menschen gesprochen, die so verzweifelt waren, dass sie Badeanzug-Oberteile als Top getragen haben. Weil sie kein normales Top haben. Ja, oder zu wenig davon. Und im Moment brauchst du halt so viele davon. Das ist, also ich sag mal so, es wird Zeit, dass Winter kommt, klamottentechnisch. Was du da teilweise draußen siehst an Beige-Tönen, ist nicht schön.
Aber mir ist ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, ne, machst du jetzt nicht, aber ich antworte trotzdem.
Bitte.
Ne? Mir ist alles lieber als Winter. Also ich gucke mir auch irgendwelche Menschen an, die vielleicht nicht so schöne Klamotten tragen. Und ich schwitze auch gerne. Und ich habe vielleicht, dann ziehe ich halt das T-Shirt nochmal an oder so. Das ist mir alles egal, wenn nur nicht Winter ist.
Ich weiß nicht, bei mir ist es anders. Ich bin eigentlich jahreszeitmäßig der Typ, der immer das will, was er gerade nicht hat. Das gilt eigentlich nicht nur für Jahreszeiten.
Ach so.
Also ich finde im Winter Sommer super und im Sommer Winter super.
Ich finde immer, wenn man irgendwas hat, wenn man sich nicht entscheiden kann, was man will,
Herbst.
Immer beides nehmen.
Herbst.
Aber das ist natürlich bei Sommer und Winter schwierig. Ist
schwierig, ne?
Das ist in der Kantine, wenn man sich zwischen zwei Gerichten nicht entscheiden kann und man einfach beide nimmt, das geht. Aber zwischen zwei Jahreszeiten sich zu entscheiden, also ist schwierig. Ich möchte es nochmal sagen, wenn mich hier irgendwer hört, der irgendwie Einfluss aufs Wetter hat, bitte immer Sommer. Bitte.
Ja. Gut, ich widerspreche. Ich sage, wenn uns jemand hört, der Einfluss
aufs
Wetter
hat,
hört nicht auf Christian. So, gut. So, nächstes Thema, Christian.
Was ist denn das? Die Bundesliga.
Ja. Die Bundesliga möchte wieder Fans in die Stadien lassen. Die Politik sagt, ihr habt ein super Konzept geschrieben, Freunde der Nacht, aber ihr dürft jetzt auch schon wieder spielen und es ist alles ganz toll. Aber Leute im Stadion sagen, überwiegende Mehrzahl der Ministerpräsidenten zumindest, ist kein gutes Signal. Siehst du das auch so?
Das stimmt, ja. Die Gesundheitsminister haben das und auch die Gesundheitsminister haben es gesagt. Die DFL, die Deutsche Fußballliga, hat es ja auch akzeptiert. Die sagt, nee, das können wir verstehen und wir haben auch immer gesagt, wir orientieren uns an den Leitlinien der Politik. Jetzt ist ja erstmal die Idee, Zuschauer ins Stadion zu lassen, wahrscheinlich bis zum 31. Oktober erstmal wieder vom Tisch. Ich halte das für sinnvoll, weil ich meine, der Fußball hat ja sowieso schon gegenüber anderen Vergnügungsveranstaltungen extra Würste gebraten bekommen und man kann schon sagen, die können schon froh sein, dass sie spielen. Das ist ja alles ein sinnvolles Konzept. Das hat jetzt ja auch funktioniert. Aber dass sich nun wieder vor allen Dingen so ein Karl-Heinz Rummenigge hinstellt und sagt, ich möchte aber eigentlich doch, also selbst jetzt, nachdem die Gesundheitsminister gesagt haben, es macht keinen Sinn, selbst nachdem die DFL gesagt hat, dem folgen wir, stellt sich Rummenigge noch hin und sagt, ja, aber das ist doch irgendwie, vielleicht kriegt man es doch hin, stufenweise, es müssen ja nicht gleich 25.000 in Stadion. Denn, das ist eine Begründung, Fußballspielen ohne Zuschauer, das macht einfach keinen Spaß.
Ja, das ist ein super Argument.
Das ist ein super Argument, ja. Weil es macht im Moment vielen Menschen vieles keinen Spaß.
Also, soll ich dir mal sagen, wer auch gerade keinen Spaß hat? Wo mir echt der Hut hochgeht, was diese Sonderregelschreierei aus dem Profifußball angeht. Einzelhändler, Konzertveranstalter, Hoteliers, Gastwirte, Autohersteller, Fluglinie, Volleyballvereine, Handballvereine. Warum? Warum soll der Profifußball immer solche Privilegien, Sonderrechte bekommen? Ich verstehe es wirklich nicht. Für mich ist Fußballverzeihung ein Randaspekt dieser Katastrophe. Aber die reden, ich glaube, dieser Rummenigge und diese ganze Branche, die sind es einfach gewöhnt, aus allem, was sie betrifft, die riesigst mögliche Welle zu machen. Ja. Das ist einfach Gewohnheit. Sie sagen, wir sind so laut es geht, weil das einfach unser Geschäft ist.
Ja, und dann gibt's aber noch den einen oder anderen Politiker oder Politikerin, ich glaube, in dem Fall war es eine FDP-Politikerin, die sagt, der Fußball ist das Lagerfeuer der Gesellschaft.
Ja, am Lagerfeuer kannst du dich auch ganz prima infizieren. Das ist einfach so. Also
Absolut. Naja, ihm wird das ja zum Teil dann noch suggeriert, dass sie recht haben und dass sie es genau richtig machen. Dass man natürlich Fußball spielen muss und gucken muss. Natürlich ist es...
Es ist im Moment eher Zeit für eine Kaminfeuer-DVD in dem Punkt, würde ich sagen, als für ein echtes Lagerfeuer. Es geht einfach nicht.
Die Beliebtheit von Fußballspielen ist natürlich höher als die Beliebtheit von Theateraufführungen. Und man gewinnt natürlich eine Wahl... Eher, wenn man sagt, lass uns wieder Fußball spielen und als lass uns mal wieder, ich meine, die Theater sind ja auch geöffnet, aber man sitzt dann da mit 50 Menschen in einem großen Theater. Aber ich bin ganz froh, dass die Politiker da jetzt so sorgsam mit dem Thema umgegangen sind und die Gesundheitsminister empfohlen haben, dass das keinen Sinn hat und gesagt haben, dass die Ansteckungsgefahr ist zu groß. Und sich die DFL danach richtet.
Ich begrüße das auch. Es ist extrem unpopulär, glaube ich, das so zu entscheiden. Aber ich glaube, dass das richtig ist. Geht mir jetzt genauso, ja. Stichwort, was richtig ist, ne?
Was ist denn richtig?
Was überhaupt nicht richtig ist?
Na?
Ja, entschuldige bitte für diese Überleitung. Ich möchte mich jetzt schon im Vorhinein für diese Überleitung entschuldigen. Nicht richtig ist, anders als die Entscheidung des Gesundheitsministers zur Bundesliga, dass Donald Trump sich im Mount Rushmore möglicherweise verewigen lassen wollte. Ich sage das extra so vorsichtig, weil die Meldung so wunderschön ist, dass sie eigentlich gar nicht stimmen kann. Also er soll 2017 die Idee zum ersten Mal gehabt haben, sich neben George Washington, Thomas Jefferson, Roosevelt und Lincoln im Fels des Mount Rushmore in South Dakota verewigen zu lassen, hat die New York Times geschrieben. Sie hat gesagt, damals haben Mitarbeiter sich also bei der Gouverneurin von South Dakota, Christine Noemi, erkundigt, ob es möglich wäre, das Gesicht da reinzumeißeln. Mhm. Und sie hat das damals wohl irgendwie lustig gefunden. Ne? Da gibt es ja diese schöne Meldung.
Dieses schöne Zitat, dass sie gesagt hat, ich habe gelacht, er nicht.
Also war es ihm ernst. Genau. Und sie hat ihm dann, und das finde ich auch eine sehr schöne Geste, ein Minimodell des Mount Rushmore geschenkt, auf dem sein Gesicht tatsächlich ergänzt war. Mhm. Sie befand sich, muss man auch sagen, im Wahlkampf und es heißt, dass sie auch ein wenig auf den Vizepräsidentschaftsposten spekuliert habe. Ich fand die Meldung, ja, man kann schon fast gar nicht mal sagen, aber ich sage, es war der Gipfel der Unverschämtheit. Aber du kannst ja diese Kategorie Unverschämtheit schon gar nicht mehr anwenden bei Trump. Es ist ja sozusagen, jede Kritik zerbröselt angesichts der Mächtigkeit seines Narzissmus. Also was soll man jetzt sich wieder empören? Mein Empörungsgen ist erlahmt.
Aber
ich kann mich nicht mehr empören.
Aber reg dich doch nicht so auf.
Ich reg mich total auf, aber ich kann mich nicht mehr aufregen.
Aber findest du nicht, dass die fünf großen Präsidenten der amerikanischen Geschichte sind? Lincoln, Roosevelt,
Roosevelt, Jefferson, Washington und Trump. So, bitte, ja. Nein, finde ich nicht. Ich finde, da musst du auch noch Richard Nixon unbedingt ergänzen.
Ja.
Und George Bush Senior. Das sind, glaube ich...
Und Junior.
Ja, auch noch. Ja, genau. Nein. Also im Ernst. Das ist so absurd. Das glaube ich, können wir in die Schublade Grönland kaufen, schieben. Weißt du, so, da gehört das, glaube ich, rein.
Vielleicht kann man ja das miteinander verbinden und einfach ins ewige Eis
von
Grönland
den
Kopf von Donald Trump meißeln.
Das ist eine wunderbare Idee.
Und dann hat der Klimawandel endlich auch sein Gutes, wenn einfach
wenn
diese...
Schmilzt. Genau. Und dann pilgern sie da alle hin, weil die Figur anfängt zu weinen, weil das nämlich, dann laufen Tränen aus kaltem Wasser aus seinen Augen. Und dann pilgern die Republikanerwähler dahin und dann lassen sie sich dort nieder und dann lassen sie sich dort heilen.
Ja.
Von der Mariengestalt Donald Trump.
Ja. Es werden ganze Hotels in Grönland gebaut werden, Pilgerstätten.
Man wird das Wasser abzapfen in kleine Fläschchen, die man für $20 verkauft.
Ja.
Das ist das Tränenwasser von Donald Trump, dem Retter Amerikas.
Das heilige Wasser Grönlands.
So, das ist, glaube ich, eine Geschäftsidee.
Warum fragt uns eigentlich keiner?
Ja, weil, weiß ich auch nicht. Das hat gute Gründe. Ist auch besser so, glaube ich.
Glaube ich auch. Ja, weißt du...
Du hast noch was Geisteswissenschaftliches mitgebracht.
Naja, das ist gar nicht so geisteswissenschaftlich. Das betrifft uns alle. Na? Und wir haben ja gerade über Geisterspiele geredet, ne?
Ja.
Und Geisterspiel ist eins von 3000 neuen Wörtern im neuen Duden.
Ach, der wann erscheint?
Am Mittwoch, also quasi heute.
Erscheint der neue Duden?
Erschienen ist.
Ja. Und was gibt's noch für neue Wörter?
Ah, da gibt's viele, ne? Wie gesagt, es sind 3000.
Ja.
Bei manchen fragt man sich, oh, das steht noch nicht drin, das hat aber lange gedauert.
Ja.
So wie betteln, also sich, ne?
Betteln im Sinne
von nicht betteln mit betteln E, sondern mit A, sondern ne?
Ja.
Alltagsrassismus, deine beliebten Chiasamen.
Chiasamen, ja, lecker.
Mm. Und Hasskommentar, Hate Speech.
Rechtsterroristisch.
Aber was ganz, ganz, Fridays for Future auch noch, aber was jetzt ganz, ganz, eigentlich ganz schnell ging, ne, ist Covid-19.
Ist jetzt
schon drin. Covid-19 ist drin.
Tja.
Und das ging schnell für Duden-Verhältnisse.
Der Duden war immer eine trendige, ist immer eine trendige Truppe, diese Duden-Redaktion, die normalerweise höchstens 12 bis 50 Jahre braucht, um ein Wort aufzunehmen, was alle schon
benutzen. Man muss fairerweise natürlich sagen, es dauert so 3 bis 5 Jahre, bis der neue Duden erscheint, je nachdem, wie viel so los ist auf dem Wortschatzmarkt, ne? Also wie viel Action da so ist. Auf dem
Wortschatzmarkt. Menschen wie du träumen davon.
Ja, absolut. Ich habe ja, wenn ich dir das kurz erzählen darf, ich habe ja unter anderem germanistische Linguistik studiert.
Ich auch.
Und der Schwerpunkt war Lexikographie.
Nein.
Ja, ich habe Wörterbuchkunde als Schwerpunkt gehabt.
Bevor jetzt alle abschalten, was gibt es noch für neue Wörter im Duden?
Wir sagten ja nicht neue Wörter, das sind ja Neologismen.
Mein liebster Neologismus im neuen Duden ist Bartöl.
Ja, Bartöl ist auch schön.
Der späte Triumph des Zausel-Hipsters. Endlich hat er das in den Duden geschafft mit seinem Bartöl. Und Lifehack ist auch drin.
Life ist auch schön.
Wenn du nicht weißt, wie du einen Granatapfel entkernst oder nicht weißt, wie du das Klo mit Cola putzt, Lifehack.
Ja.
Ja. Ich finde, es sind zunehmend englische Wörter, die im Duden jetzt aufgenommen werden.
Das ist wahr, ja.
Gender-Sternchen ist ja wenigstens so ein halbenglisches Wort. Hate Speech, Influencer, alles im Deutschen.
Influencer drin. Ist doch...
Zwinker-Smiley.
Tiny House.
Ja, alles drin neu. Also alles auch Englisch. Upload-Filter. Ja. Fridays for Future hast du schon erwähnt. Das sind englische Anglizismen, wie wir sagen, die jetzt...
Das sind anglizistische Neologismen.
Wie du sagen würdest, wir sagen. Also wie du sagen würdest, dass wir das sagen.
Wir.
Wenn du sagen würdest, dass wir das so sagen.
Wir sagen das doch so.
Und Transgender ist auch noch ein englisches Wort, was jetzt drin ist.
Mhm.
Und... was haben wir denn noch hier? Erklärvideo. Das ist jetzt nicht Englisch, aber...
nee, Video sagt das, ist nicht.
Sagt eigentlich jemand Erklärvideo?
Nein.
Eigentlich nicht, ne? Also der Duden wird ja regelmäßig angefeindet dafür, dass er politisch aktiv sei, indem man diese oder jene Wörter aufnähme. Und man kann ja auch sagen, dass alle diese 3000 Wörter eigentlich im Prinzip ein Stichwortquerschnitt über die Debatten und Trends der letzten 10 Jahre sind. Aber warum... Also was ist eigentlich das wichtigste Kriterium für den Duden, um Wörter aufzunehmen?
Naja, es wird geprüft. Es gibt einen Textkorpus, eine elektronische Textsammlung, ne, die derzeit rund 5,6 Milliarden Wortformen umfasst. Und es werden ständig Texte geprüft, geschaut, welche Begriffe kommen häufig vor. Und dann gibt es ja die Duden-Redaktion. Und die wird dann in einer gemütlichen... Abstimmungsrunde.
Günter Freud, da träumst du von. Oh, das ist doch dein Traumjob, Christian. Dudenredaktion.
Ja.
Schön mit dem Pfeifchen.
In Mannheim. Darf der Dude eigentlich noch in Mannheim sitzen?
Wieso, wegen der Genderneutralität?
Nein, das ist albern, gebe ich zu. Aber die,
was ist denn an Heim so schlimm?
Weiß ich. Aber es sind tatsächlich, was du sagst, es ist ein Querschnitt. Es sind jetzt tatsächlich die Wortschatzentwicklung der letzten Jahre, betrifft vor allem die Bereiche Verkehr, Mobilität, Technik, Umwelt, Politik, Verwaltung, die Gleichstellung der Geschlechter und natürlich nicht zuletzt die Corona-Pandemie. Also da merkt man schon, das sind ja auch die Themen, über die viel diskutiert wird. Und da entstehen natürlich auch neue Begriffe.
Das heißt, das sind lebendige Ecken der Sprache im Gegensatz zu anderen Ecken der Sprache, wo sich gar nichts mehr tut.
Wo was ist denn raus? Tut? Ja, das ist natürlich, das sind immer die Bereiche, die ich besonders schade finde. Mhm. Das sind ja schöne alte Wörter.
Sag mal.
Archaismen,
wie wir Archaismen sagen. Archaismen benutze ich täglich. An mir kann es nicht liegen.
Ja, also der Bäckerjunge. Der fliegt leider raus.
Ach Gott,
ja. Ja, die Blindenanstalt. Die Grillenhaftigkeit. Oh. Das ist, finde ich, sehr, sehr schade.
Ein sehr charmantes, Wort.
Sehr charmantes Wort, wenn man so ein bisschen, ja, wunderlich ist, ne?
Irrlichternd.
Ja, und dann hat man Grillen im Kopf.
Ja, man ist grillenhaft.
Heute grillt man Grillen, aber man hat sie nicht mehr im Kopf.
Grillenhaftigkeit.
Auch sehr schade, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das jetzt schon wieder out ist, aber der Hacken-Porsche.
Ach.
Der Hacken-Porsche fliegt raus.
Der Hacken-Porsche, ja. Den habe ich, glaube ich, nicht ein einziges Mal verwendet, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Mhm. Aber da müsste man auch Arschgeweih allmählich entfernen, oder nicht?
Ja,
das ist so dieselbe Ecke von Haha lustig.
Ja.
Oder Arschfax, weißt du, für diesen weißen Schnipsel, der aus der Unterwäsche rauskam.
Ja, aber ich glaube, das kommt dann vielleicht im nächsten.
Ja.
Die Kabelnachricht, da kann man natürlich nachvollziehen, warum die Kabelnachricht so langsam mal rausfliegt, ne? Weil mein letztes Telegraph habe ich in meiner Kindheit nicht aufgegeben.
Selbst mit dem Zeigefinger noch eingetippt.
Selbst eingetippt, damit in Houston an der Poststation die Kutsche losfährt.
Der Postmeister. Zum Aufbruch.
Der Postmeister fliegt. Der fliegt nicht raus, aber die Niethose, haben wir ja auch noch gerne gesagt in unserer Jugend.
Manchester-Hose.
1954.
Manchester-Hose.
So, ja. Kind hieß es, mach dir deine Niethose nicht schmutzig.
Was viele nicht wissen, Christian gehört definitiv zur Generation der Babyboomer. Er ist sozusagen ein Ehrenbabyboomer. Geboren eigentlich erst in den 70ern, aber man merkt es nicht. Er ist Ehrenbabyboomer.
Das stimmt gar nicht. Ich bin geistig in den 50er Jahren stecken geblieben.
Des 17. Jahrhunderts, muss man sagen.
Höhepunkt der Aufklärung. Also das war doch jetzt selbstverständlich, oder?
Ja, natürlich.
Also, nee, da, ich meine, nur weil du mit Kant, also nicht wie ich, mit Kant die Schulbank gedrückt hast, musst du jetzt nicht neidisch.
Dafür habe ich Mozart noch live gesehen.
Ja.
Christian, noch ein Wort, was aus dem Duden rausgeflogen ist.
Noch eins?
Ja, bitte.
Die Retterwäsche.
Was ist das?
Das ist so. Da, wenn
mit Ä.
Mit Ä. Retterwäsche.
Ja.
Genau, das ist, wenn du Erz siebst. Retter ist ein Sieb.
Ach so. Also ein Bergbaubegriff.
Ja,
genau. Retterwäsche ist für mich, wenn du im Urlaub kein T-Shirt mehr hast. Und du irgendwas tust, um noch was Tragbares zu erzeugen, weißt du?
Also Handwäsche. Wenn ich keine Wäsche mehr habe und sozusagen eine Retterwäsche brauche, schicke ich eine Kabelnachricht.
Ja, sehr gut. An den Bäckerjungen.
An meine Mutter, dass sie mir dann hoffentlich mit dem Hacken-Porsche ein bisschen Wäsche schickt.
Und dafür gibst du ihr dann den Zehrpfennig.
Dafür gebe ich ihr den Zehrpfennig und hoffe, dass sie meine Grillenhaftigkeit verzeiht.
Und damit endet die vierte Ausgabe des Podcasts Start, Sex, Amen. Wir verabschieden uns bei Ihnen und bei euch und hören uns wieder, wenn ihr Lust habt, in 14 Tagen.
Ja, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.